Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, mit euch dieses Wochenende zu erleben. Bisher hatte ich von euch nur vom Hörensagen vernommen, aber nun haben meine Augen die Realität wahrgenommen und ich bin schwer begeistert und dankbar für die Gemeinde hier in Osnabrück. Gut, dass es euch gibt. Gut, dass ihr mit Jesus unterwegs seid. Dieses Wochenende hat mir gezeigt, dass ihr begeistert seid von Gemeinde, dass hier der Bär brummt. Es gibt so vieles, was es zu tun gibt. Ihr möchtet Menschen erreichen. Ihr seid für die jungen Menschen da. Macht Raum für Menschen. Betet für die Stadt. Versucht, diese Stadt zu erreichen, und das ist alles gut. Ich habe aber auch festgestellt, und dem dient ja auch der zweite Teil des Vormittags, dass es in dieser Begeisterung so viel Leben gibt, dass die Mitarbeiter, die jetzt bereits im Dienst sind, so auch einigermaßen an ihre Grenzen kommen und sich erhoffen, dass andere dazukommen und mit anpacken, damit Gemeinde noch schöner und der Auftrag der Gemeinde noch kraftvoller sein kann, werden kann. Diesem Ziel habe ich mich gestellt und ich habe versucht, an diesem Wochenende euch darin zu unterstützen. Ich hoffe, ich habe euch versucht oder ich habe es geschafft, euch so ein bisschen Freude, Erwartung zu mehren durch die Themen, die wir gestern miteinander verhandelt haben. Da ging es ja darum, Gott neu zu entdecken und daraus Konsequenzen für das eigene Leben zu ziehen. Und diese Konsequenzen werden immer dahin führen, dass wir anfangen, für Gott zu denken, für Gott zu leben. Und das bedeutet immer auch, mit Gemeinde zu denken, für Gemeinde und mit Gemeinde zu leben. Gott ist gut, so haben wir gestern festgestellt. Und darum ist es für jedes Glied einer Gemeinde und für jeden Mitarbeiter, für jede Mitarbeiterin so wichtig zu träumen. Was kann alles möglich werden, wenn wir solch einen Anker haben in dieser Welt, solch ein festes Fundament, das gut und zuverlässig ist wie unser Gott? Dann wage ich es wieder zu hoffen, dann wage ich es zu träumen. Und das wünsche ich jedem Mitarbeiter, dass ihr anfangt zu träumen, dass ihr euch nicht aufhalten lasst, in einer Welt voller Probleme Hoffnung zu entwickeln für ein anderes Morgen. Oder wir haben gesagt, Gott ist allmächtig, darum geh mutig voran. Wenn bei Gott kein Ding unmöglich ist, dann sind mit ihm unglaubliche Dinge möglich. Und ich habe erzählt von dem, was in Berlin möglich war, wenn da eine Mauer gefallen ist, die für die Ewigkeit festgeschrieben war. Und wenn Gott dann spricht und wenn er uns dann mit hineinzieht in das Gestalten seiner Pläne, dann ist das Unmögliche möglich. Aber dazu sind immer unsere kleinen Schritte erforderlich. Ich hoffe, ihr geht sie einmal mutiger nach vorne. Dann habe ich darüber gesprochen, dass Jesus am Kreuz für alles bezahlt hat und dass wir darum uns ganz in ihm verankern dürfen. Manchmal sind wir uns ja selbst im Wege, sind die Spannungen, die wir durchleben müssen, sind die Krisen, die wir in uns selbst finden, ist das Versagen, das wir in uns selbst wahrnehmen, ja, so ein Grund, sich eher rauszuziehen. Was kann ich schon beitragen mit den Spannungen, die da in mir sind, mit all dem Unausgegorenen? Und da war gestern der Versuch, uns bewusst zu machen, dass das die Plattform, die Jesus für uns etabliert hat, so stark ist, dass wir da alle drauf Platz haben mit unserem Versagen. Dass der Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, so tragfähig ist, dass wir mit all unseren Engpässen und Fehlern bei ihm vorkommen. Es ist gezahlt, der Preis. Und mit unseren Fehlern dürfen wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und dann war das letzte Thema gestern, der Heilige Geist ist real und ich habe euch eingeladen, darum zur Liebesquelle mitzukommen. In unserem Dienst für Gott kommen wir alle an unsere Grenzen. Manchmal gehen wir uns einander richtig auf den Wecker, wir leiden aneinander. Da sind Spannungen und unsere Fähigkeit, einander anzunehmen, miteinander unterwegs zu sein, wird hart auf die Probe gestellt und manchmal sind wir pur überfordert. Und dann gestern Abend die Einladung, komm doch dann mit zur Liebesquelle, zu diesem guten Geist Gottes, der in der Lage ist, unsere Liebesfähigkeit zu weiten. Und das ist dann nicht nur gute Nachricht gewesen für Mitarbeiter hoffentlich, sondern für Eheleute, für Eltern. Auch da erleben wir in Ehe und Familie genügend Spannungen und wir kommen an unsere Grenzen. Und das hören zu dürfen, dass es da eine Instanz gibt, genannt Heiliger Geist, die in uns lebt, die uns helfen kann, unsere Liebesfähigkeit zu erneuern, zu erweitern, das ist gute Nachricht. Wenn das alles so von uns aufgenommen wird, dann wird Mitarbeit in der Gemeinde einmal mehr etwas ganz Wunderbares, etwas Begehrenswertes. So ist es von Gott vorgesehen. Trotzdem steht doch noch ein bisschen die Frage aus, warum sollte ich eigentlich Mitarbeiter werden? Warum soll ich mir den zusätzlichen Stress antun? Ich habe doch genug zu tun. Ich will in meiner Familie meinen Job machen, guter Vater, gute Mutter sein. Ich habe im Beruf einiges an Verantwortung zu tragen. Und dann bin ich ja auch noch irgendwie ich selbst und wünsche mir, dass ich selbst auch irgendwo vorkomme und meinen eigenen Neigungen nachgehen kann. Warum dann jetzt auch noch Mitarbeit in Gemeinde? Die ersten Antworten, die uns meistens auf diese Frage einfallen, sind: Du solltest mitarbeiten, weil die Gemeinde dich braucht, habe ich ein bisschen angedeutet. Natürlich, wir haben gemeinsame Vision und nur wenn wir gemeinsam anpacken, schaffen wir das. Oder du solltest mitarbeiten, weil du begabt bist, alles andere wäre Ressourcenverschwendung. Warum hat dich Gott geschaffen, so wie du geschaffen bist? Er hat doch einen Plan, die Ressourcen müssen noch ins Spiel gebracht werden, die Chips, die er dir zugespielt hat, sie müssen ins Spiel gebracht werden, damit das arbeiten kann und irgendwie etwas bewirken kann. Aber ich möchte heute Morgen eine ganz andere Antwort geben, warum es wichtig ist, dass wir unsere Gaben mit einbringen in das, was wir Gemeinde nennen oder in das, was wir Reich Gottes nennen. Du solltest mitarbeiten, weil Adel verpflichtet. Du solltest mitarbeiten, weil Adel verpflichtet. Das ist mein Thema heute Morgen. Ich lese euch dazu einen Text, den ihr alle sehr, sehr gut kennt, aber wahrscheinlich nicht unter diesem Aspekt gelesen habt, aus Johannes 13. Da heißt es: Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und er umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich möchte noch mal beten. Jesus, du bist Herr dieser Gemeinde. Heiliger Geist, du hast hier so viel Leben kreiert, hast dich verschwendet an uns. Lieber Vater, du bist die Instanz, bei der wir zur Ruhe kommen. Du bist uns zugewandt. Danke für deine Gegenwart und danke für deine Geduld mit uns und danke für dein Liebeswerben um uns. Danke für deine guten Pläne. Ich bitte dich, Herr, dass wir dir jetzt ganze Aufmerksamkeit schenken. Lass uns zur Ruhe kommen. Gib uns die Fähigkeit zuzuhören. Gib mir die Fähigkeit, das, was ich vorbereitet habe, glaubwürdig, liebevoll und mit Vollmacht sagen zu können. Und für beides brauchen wir so sehr dich. Darum übernimm du jetzt, Heiliger Geist. Amen. Adel verpflichtet, oder ich habe meine Predigt überschrieben, du bist bedeutend und darum diene gut. Dieser zweiteilige Satz, du bist bedeutend, darum diene gut, macht zuerst eine Aussage über uns selbst, über unser Sein. Wenn wir die Bibel verstehen, wenn wir Gott verstehen, kommt heraus, dass du und ich nicht einfach nichts sind, ein Niemand, nur ein kleines Rädchen am Wagen, im Getriebe, ein fünftes Rad am Wagen, sondern du und ich, wir sind bedeutende Persönlichkeiten in den Augen Gottes. So bedeutend, dass er einen unglaublichen Preis gezahlt hat für uns. Wir sind so bedeutend, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Wir sind so kostbar, dass er sein Leben eingesetzt hat. So wertvoll und so unverzichtbar, dass Jesus gesagt hat, ich gehe, um sie herauszulösen. Denn das sind meine Ebenbilder, mit denen möchte ich Geschichte machen. Oh, jetzt habe ich zwei Gläser. Vielen Dank.
Wunderbar.
Das reicht. Prost. Also, das ist das Erste, was hier herauskommt, über unser Sein ausgesagt. Wenn die ganze Welt dir signalisiert, du bist ein Nichts, du bist ein Niemand, wenn wir ankommen bei Gott, klingt das so ganz anders. Du bist wer? Du bist bedeutend. Und im zweiten Teil meiner Überschrift ziehe ich daraus die Konsequenz und sage, darum überheb dich nicht, sondern das Gegenteil, investiere dich in andere, unterstütze andere, fördere andere, ermutige andere, liebe andere oder zusammengefasst, diene gut. Hinter diesen beiden Aussagen steht diese grandiose Einsicht, dass unser Sein unser Tun bestimmt und nicht umgekehrt. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Dein Sein bestimmt unser Tun und nicht umgekehrt. Es ist revolutionär, weil in unserer Umgebung, in dieser Welt immer das andere gelebt wird. Dein Tun bestimmt dein Sein. Wenn du richtig funktionierst, dann kannst du was werden. Dann bist du wer. Und wir sind dann ganz fokussiert auf uns selbst. Wir müssen den Preis zahlen, dass wir den Beifall der anderen bekommen. Wir müssen funktionieren im Getriebe dieser Gesellschaft, im Berufsleben, im gesellschaftlichen Leben. Und wenn wir da funktionieren, bekommen wir Reputation und dann sind wir wer und dann können wir das Leben mit neuen Augen genießen. Und bei Gott geht es genau andersherum. Unser Sein bestimmt unser Tun. Und das Sein vor Gott, das muss ich mir nicht erarbeiten, sondern das wird mir geschenkt. Das ist der Ausgangspunkt. Zuerst heißt es von Gott, ich liebe dich und du bist mein Kind. Und dann folgen daraus Konsequenzen. Der Bericht von Jesu selbstlosem Liebesdienst an seinen Freunden ist ein Referenztext für jeden Christen. Jesus gibt seinen Jüngern ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie sie sich untereinander verhalten sollen. Statt einander das Leben schwer zu machen, statt einander die Köpfe zu waschen, statt miteinander zu konkurrieren und einander das Wasser abzugraben, gilt es, einander selbstlos zu unterstützen und einander Fürsorge und Liebe zu erweisen. Die Fußwaschung war im Orient zur damaligen Zeit ein ganz wichtiger, vertrauter Brauch. Nach einem Weg über den staubigen Straßen des Orients war es für einen Gast, der ein Haus betrat, eine ganz große Wohltat, wenn ihm zuerst die Füße gewaschen wurden. Und es war auch eine Notwendigkeit, bevor man sich dann zu Tisch legte, um zu feiern. Dieser Dienst wurde selbstverständlich nicht vom Gastgeber selbst ausgeführt, sondern dazu waren die Sklaven da. Und in dieser Geschichte stellt Jesus das alles auf den Kopf, indem er selbst, der Gastgeber, sich vor seine Jünger hinkniet und ihnen die Füße wäscht. Sie hätten erwartet, dass Jesus ihnen sagt: Petrus, jetzt geh doch mal und hol dir da einen Becken mit Wasser und wasch uns die Füße. Aber Jesus macht es ganz anders. Er wäscht seinen Jüngern die Füße, einfach um sie zu erfreuen, um ihnen eine Wohltat zu ermöglichen. Er tut es aus Liebe. Und das ist revolutionär und das ist wegweisend für uns bis heute. In den Bildern des Textes gesprochen, der Lehrer wäscht seinen Schülern die Füße, der Herr den Sklaven, der Sendende den Boten. Und das ist Musik aus einer anderen Welt. Da berührt der Himmel die Erde. Hier tut sich was völlig Neues auf. Hier kommt die Schönheit des Reiches Gottes mitten hinein in das Dunkel dieser Welt. Und Vers 3 zeigt uns dann, dass Jesus meine These bestätigt, unser Sein bestimmt unser Tun. Da heißt es nämlich, bevor Jesus aufsteht, um seinen Jüngern die Füße zu waschen, das tat er im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Also bevor Jesus handelte und seinen Jüngern selbstlos diente, war er sich zuerst seiner Identität in seinem Gott bewusst. Ja mehr, er war sich seiner unüberbietbaren Bedeutung bewusst. Und das setzte ihn frei zu dienen. Er wusste von sich, so heißt es hier, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte. Wow! Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, er gibt alles in die Hände seines Sohnes. Was der Sohn tut, das ist das, was der Vater tun würde. Der Sohn ist unverwechselbar Sohn des Vaters. Der Sohn ist jetzt die Verkörperung der Pläne Gottes für diese Welt. Der Vater vertraut ihm die ganze Heilsgeschichte an. Das Schicksal einer ganzen Menschheit. Es wird gesagt, er war von Gott ausgegangen, kommt aus dem Himmel hinein in diese Welt. Er ist der Sohn Gottes, berufen, im Auftrag Gottes zu leben und dann wieder zurückzukehren zum Vater. Das kann keiner von uns sagen, das kann niemand in dieser Welt für sich beanspruchen. Das ist das Exklusivrecht Jesu. Der Herr, der Kyrios, die letzte Instanz, der unglaubliche Gott, der in diese Welt kam. Und Jesus war sich dessen bewusst. Und Jesus ergriff diese Identität mitten im Alltag, mitten in der kleinteiligen Alltagssituation, im Umgang mit den Menschen, die ihm gar nicht wohlgesonnen war, im Umgang mit seinen Jüngern, die so ihr eigenes Programm hatten. Und er, der große Gott, er dient seinen Kindern, seinen Jüngern, seinen Menschen. Seine überragende Berufung hindert nicht seinen Liebesdienst, diesen Dienst des Sklaven, im Gegenteil, sondern begründet geradezu diesen Dienst. Weil Jesus sich seiner Berufung, seiner Würde bewusst war, um seine Bedeutung wusste, konnte er selbstlos dienen. Er war sich sicher, dass ihm damit kein Zacken aus der Krone fiel. Er war angekommen bei sich selbst in seiner Berufung. Er war sich seiner sicher. Er konnte nicht verlieren, wenn er einfach so sich vor seine Leute niederkniete. Ein Dienst, der normalerweise Verachtung, Geringschätzung nach sich zog. Und damit ist Jesus jetzt nicht allein, sondern Jesus hat tatsächlich hier etwas etabliert in Zeit und Raum, etabliert in seiner Kirche, in seiner Gemeinde, in der Institution, zu der du und ich gehören, wenn wir Christen sind. Und sagt nun, das ist das Programm des Himmels, dass wir hier leben, dass wir hier sichtbar machen. Und indem wir das tun, kommt der Himmel auf die Erde. Und werden die Menschen einen Geschmack bekommen von dem, was die Welt Gottes ausmacht. Paulus, einer der Nachfolger Jesu, der Jesus begegnete, erlebte das genauso. Er war so ergriffen von dieser Christusbegegnung, von dem Christus, den er eigentlich verfolgte. Er verfolgte ja die Christen, die erste Gemeinde und versuchte dieser ganzen Sekte den Garaus zu machen. Und dann begegnet er Jesus und alles dreht sich um. Und er verliert sich radikal in Jesus und in seiner Sendung hinein in diese Welt. Und er ist bereit, den ganz, ganz hohen Preis zu zahlen, sein eigenes Leben wie Jesus in die Waagschale zu werfen, damit diese Welt Jesus kennenlernt. Und er reist durch den ganzen Mittelmeerraum unter größten Opfern, unter größter Selbstaufgabe, um überall bei den Menschen an die Tür zu klopfen und von der Liebe Gottes zu reden. Und wenn sie ihn ablehnen, dann segnet er die Menschen. Wenn sie ihn steinigen, dann hält er auf und geht weiter. Er gibt sein Leben, um zu dienen. Das sind die Gemeinden, die er gegründet hat, mit Feuer, mit Leidenschaft, mit großer Hingabe. Dann lehnen die ihn ab und machen ihm das Leben schwer. Und was macht er? Er kümmert sich trotzdem um sie. Er betet wie ein Weltmeister um sie. Und das alles ist möglich, weil er immer wieder sich seine Würde bewusst macht, in diese Identität hineinschlüpft. Wenn er dann an die Gemeinden schrieb, die ihm das Leben schwer machen, begründet er am Anfang immer, warum er jetzt schreibt. Und schreibt da, ich bin der Apostel Christi, ich bin ein Sklave Christi. Er hat mein Leben geadelt, er hat mich herausgeführt aus meiner Verirrung und hat mich berufen. Und man spürt, wie bei Paulus alles aufgeht, so runtergemacht von den Menschen. Es geht auf, seine Schultern strecken sich. Und er lebt in dieser Berufung, ein Mann Gottes sein zu dürfen, errettet, berufen, begabt und gesandt. Und dann kann ihn keiner aufhalten. Nicht, weil er seine eigenen Dinge verfolgt, sondern weil dieser heilige Ruf Gottes auf seinem Leben liegt. Und darum steht er da und kann nicht anders. Das ist die Kultur des Reiches Gottes. Das ist deine und meine Berufung. Aber Frage, was hören wir daraus und was nehmen wir mit für uns? Du lebst als Kind deiner Eltern. Du lebst als Freund im Freundeskreis, als Kommilitone, als Kollege oder Kollegin, als Gemeindeglied unter vielen. Lebst als Bürger oder Bürgerin hier in dieser Stadt. Und die Frage ist, was nehmen wir mit für diese Rollen, die wir auszufüllen haben, wenn wir eigentlich berufen sind, diesen Himmel auf der Erde sichtbar zu machen, die Kultur des Reiches Gottes, die Kultur des Himmels, der kommen wird, hier schon jetzt so ansatzweise, häppchenweise sichtbar zu machen, als Appetizer für das, was einmal kommt, wenn Christus wiederkommt. Ich höre für mich, dass ich mich immer wieder neu und noch tiefer hineinarbeiten muss in diese Würde, in die Identität, die mir durch Christus zugesprochen wird. Ich muss das ergreifen. Und zwar muss ich das jeden Tag ergreifen, weil es mir immer wieder aus den Händen gleiten will. Und das ist das Anliegen Jesu für uns. Im ersten Vers unseres Textes lasen wir, dass Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Und dann steht da etwas über die Menschen, denen er jetzt dienen will. Sie sind qualifiziert als die Seinen, die in der Welt waren und die er geliebt hatte. Und das sind für mich Würdeaussagen. Das ist etwas, was Jesus ja nicht nur über die 12 Jünger sagt, das sagt er über dich, das sagt er über mich aus. Wir sind die Seinen. Kriege ich dazu mal einen Amen? Was heißt denn das? Das heißt, dass du berufen bist, Teil der Familie Gottes zu sein. Und das ist das Größte, was uns passieren kann. Egal, was du in deiner Familie erlebt hast, ob du Waisenkind bist, ob du der Erstgeborene bist und alle Privilegien abbekommen hast oder der Erstgeborene ist, bei dem die Eltern alles ausprobiert haben und vieles falsch gemacht haben. Egal, wer du bist in deiner Familie und was du erlebt hast, jetzt bist du Teil der Familie Gottes. Und an der Tafel, an der du sitzen darfst beim Abendmahl, der längste Ausziehtisch der Welt, da darf ich sitzen und ganz oben sitzt mein himmlischer Vater. Und wenn er so den Tisch lang guckt und wir Augenkontakt bekommen, dann sehe ich in seinen Augen so viel Liebe. Du, mein geliebter Sohn, du, mein geliebte Tochter, ich bin so froh, dass du an meinem Tisch Platz genommen hast, dass du zur Familie gehörst, zu meiner Familie gehörst. Ist das was? Kannst du es mal deinem Nebenmann sagen? Deiner Nebenfrau, du, ich gehöre zur Familie Gottes und du? Das Zweite, was Jesus hier so über seine Jünger aussagt, ist, dass sie seine Geliebten sind. Weißt du, dass du der Geliebte deines Herrn bist? Weißt du, dass du die Geliebte deines Herrn bist? Jetzt sagst du aber, es geht doch nicht. Der weiß doch, wie ich aussehe, was da innen zu finden ist. Weißt du, dass der Vater dich immer nur durch die Brille Jesu sieht? Und dass er dich gereinigt sieht, geheiligt sieht, zurechtgebracht sieht? Du bist wirklich geliebt. Und wie oft hast du gesagt, mich liebt ja keiner. Das ist eine Lüge. Du bist vor Grundlegung der Welt gewollt und geliebt. Und Jesus versucht, alles deine Aufmerksamkeit zu bekommen, um dir das zu sagen, mein geliebtes Kind. Dazu ist Jesus gekommen. Er hebt uns empor. Er gibt uns unsere Würde zurück. Das lesen wir an so vielen Stellen, da ist die Ehebrecherin, die von allen verachtet wird und gesteinigt wird. Und was macht Jesus? Er nimmt keinen Stein, sondern er geht auf sie zu, er schaut ihr in die Augen, er nimmt sie bei der Hand, er richtet sie auf und er gibt ihr ihre Würde als Frau zurück. Wenn sie nur missbraucht wurde, ein Spielball war, ein Lustobjekt war, jetzt bekommt sie einen neuen Adel. Durch den Blick Jesu, durch die ausgestreckte Hand Jesu. Und alle anderen, die den Stein in der Hand hatten, sie müssen ihn fallen lassen. Weil in diesem Moment der Himmel auf die Erde gekommen war. Und es hat sich alles verwandelt im Leben dieser Frau. Wir haben von den Kindern gehört, an diesem Wochenende, die Jesus annimmt, von allen anderen ausgegrenzt. Und er nimmt sie auf den Arm und er segnet sie. Er gibt ihnen schon in ihrem Kindsein einen unwahrscheinlichen Adel und würdigt sie, hebt sie empor. Er tut es mit der Samariterin in Israel, die nur verachtet war, um der man einen Bogen machte. Er kommt ihr entgegen und dient ihr. Der Ausländerin, der Wohlgehassten und gibt ihr ihre Würde zurück. Das gilt dir und mir. Die Beziehung zu Gott, unserem Vater, macht dich zu einem Sohn, macht dich zu einer Tochter. Und du bist der Gegenüber, die Gegenüber zu ihm, angenommen, wertgeachtet, gewollt. Die Beziehung zu Jesus macht dich zu einem Freund Jesu. Steht in Johannes 15, 14, ist nicht meine Erfindung. Ich habe euch Freunde genannt. Ist das angekommen bei dir? Das ist doch eine Aussage über dich, seitdem du wiedergeboren bist, seitdem du Jesus gefunden hast. Jesus sagt zu dir, ich habe dich Freund genannt, ich nenne dich Freund, meine Freundin. Diese Vertrautheit ersehnt Jesus. Und der Heilige Geist, der macht uns zu seinen Dienstpartnern. Ich staune immer wieder, dass Gott sich so festgelegt hat, das, was er in dieser Welt tun will, durch uns zu tun. Ich verstehe es nicht. Wenn er selbst machen würde, was er machen möchte, würde er es so viel besser machen. Er würde es so viel leichter machen. Er würde es so geräuschlos machen, so unspektakulär. Es würde einfach geschehen und die Dinge würden sich optimieren. Aber er hat sich entschieden, es mit dir und mir zu tun. Indem er uns Würde gibt. Und diese Würde bedeutet, dass wir Partner für ihn sind. Seine auserwählten Mitarbeiter. Ich habe gestern einige Geschichten erzählt, die das deutlich machten. Eigentlich könnte Gott es so viel besser machen. Aber dann weckt er zwei Frauen mitten in der Nacht, als da meine Tochter auf dem OP fast gestorben wäre und die beiden Frauen müssen beten und dann geschieht das Wunder und die Ärzte finden das Problem und sie kann gerettet werden. Das hätte Gott doch gar nicht nötig gehabt. Aber er weckt zwei Frauen und die hinterher begreifen diese beiden Frauen, Gott hat mich gewürdigt, seine Stimme zu hören. Ich bin ihm so wichtig, dass er mich nachts geweckt hat. Und er hat mich befähigt, meinen Schlaf zu überwinden und eine Stunde auf die Knie zu gehen für ein 9-jähriges Mädchen. Und Gott hat meine Gebete erhört. Das ist Würde, das ist Schönheit, das ist Gnade, die von Gott her in unser Leben kommt. Weil wir so geliebt sind, weil wir wer sind. Gott kann nicht auf dich und auf mich nicht verzichten. Ich höre zweitens, dass ich darum aufstehen muss gegen alle Selbstverliebtheit und dass ich sie entlarven muss als den großen Götzendienst unserer Tage. Da ist mein Egoismus. Mein in mich selbst verkrümmt sein, mein Narzissmus, ein wachsendes Problem in unserer Gesellschaft. Ich sehe nur mich, ich, meiner, mir, mich. Ich habe keinen Blick mehr für den anderen. Jeder ist so auf seine Bedürfnisse fixiert. Die muss ich befriedigen und alle Welt muss mir zugewandt sein und dazu beitragen, dass es mir gut geht. All das ist uns ständig im Wege. Wenn es darum gilt, eine liebevolle, dienende Haltung anderen Menschen gegenüber einzunehmen. Das hindert uns, Ehe zu leben. Das hindert uns, Familie zu leben. Das hindert uns, gemeinsam im Beruf ein starkes Team zu haben. Aber wir müssen uns ja selbst behaupten. Wir müssen uns selbst profilieren. Und wenn das auf Kosten des anderen geht, Pech gehabt. Ich muss mich um meine Zukunft kümmern. Und wir erleben, dass je mehr diese Gesellschaft sich von Gott entfernt, umso stärker dreht sie sich um sich selbst und umso stärker verliert sie. Da müssen wir tiefe Lektionen lernen. Gott mutet uns immer wieder Situationen zu, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Lebe ich jetzt mein Leben der Selbstverliebtheit oder wähle ich das, was Christus über meinem Leben ausgesprochen hat und reagiere darauf. Ich durfte einen Menschen zu Jesus führen, der ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann war, der viel Anerkennung hatte, viel Geld besaß, eine gewisse Reputation in der Gesellschaft. Und wir haben viel miteinander geredet und er hat sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht, war begeistert von Gemeinde. Und er war noch junger Christ, als wir in der Gemeinde ein Wochenendseminar hatten, ein Seelsorgeseminar, und er musste ihm an allem teilhaben. Er ließ nichts aus, so ein Hunger nach Gott war da in ihm. Und wir kamen jetzt in die Gemeinde, es fing an, die Sessions fingen an mit Lobpreis, da wurde deutlich, dass wir irgendwie ein Problem im Garten haben, der Abfluss war verstopft. Und er hatte nun einen Betrieb, der genau für diese Probleme dann auch passt und Fachmann in all diesen Bereichen, Wasser, Sanitär, Heizung. Und darum war natürlich klar, wer gehen muss, um zu gucken, wie man das Problem beseitigen kann. Und er kam nicht wieder. In der Pause gehe ich raus und da sehe ich ihn im Garten im Dreck liegen. Der Gulli ist geöffnet. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber so richtig wartete der im Schlamm und holte da so alles Mögliche heraus. Und ich kam mit ihm ins Gespräch. Und herauskam, dass die Minuten vorher ganz entscheidende Minuten waren in seinem Leben. Als ihm das Unheil da bewusst wurde und als er dann anfing, das Unheil da zu beseitigen, hörte er aus dem Gottesdienstraum unsere schönen Gesänge und den Spaß, den wir miteinander hatten. Und dann klopfte es bei ihm an. Was tust du eigentlich hier? Hast du das nötig, hier im Dreck zu liegen? Und die anderen machen sich einen schönen Gottesdienst. Ich bin doch junger Christ, ich hätte es doch verdient, ich muss doch jetzt da sein. Sollen doch die anderen machen. Warum ich? Und er wurde in diese Entscheidung gestellt. Will ich meine Agenda leben, das, was mir vermeintlich zukommt, oder lebe ich die Agenda Gottes? Und ich glaube, es war eine ganz kritische Situation. Ich wusste nichts davon. Hätte er sich für seine Sache entschieden, wäre er zynisch, bitter, von Christen abgegessen, vom Hof gegangen. Aber er entschied sich anders. Er machte sich bewusst, was Jesus für ihn getan hatte. Dass Jesus sein ganzes verfuschtes Leben auf den Kopf gestellt hatte. Seine Ehe errettet hatte. Und ihm ein neues Leben ermöglicht hat. Und dann entschied er sich, Herr, ich tue es für dich. Und hat er mit Freuden zugegriffen und den Unrat entfernt, bis das Problem beseitigt war. Es war eine Entscheidungsstunde. Folge ich meiner Agenda oder der Agenda Gottes? Folge ich dieser Würde, die er mir zuspricht? Schlüpfe ich in die Identität, die Christus mir zuspricht? Oder mache ich mein Ding? Wenn wir die neue Identität in Christus ergriffen haben, dann bekommt unsere Bereitschaft, uns in andere Menschen zu investieren, ein völlig neues Motiv. Dann dienen wir nicht mehr, um selbst Vorteile zu ergattern, zum Aufpeppen unseres Selbstwertes, um Anerkennung zu bekommen. Dann dienen wir nicht mehr aus Furcht oder Berechnung, um uns die Mitmenschen bei Laune zu halten, weil wir sie sonst fürchten würden. Dann dienen wir nicht mehr aus einem allgemeinen Weltschmerz oder einer schöngeistigen Menschenfreundlichkeit, damit diese Welt doch noch ein bisschen lebenswerter wird oder das schlechte Gewissen über den eigenen Lebensluxus beruhigt wird, sondern es wird ein Dienst aus Liebe zu Jesus, der auf uns abfärbt, aus der Würde eines Menschengottes, der sich dankbar und mitfühlend denen zuwendet, die Gottes Geschöpfe sind. Wenn wir so aufgestellt sind und einander dienen in der Würde und Identität des Christus, dann können wir alle profitieren, dann profitiert ihr als Eheleute. Dann seid ihr frei, einander unterzuordnen. Das ist ja so das Ehekonzept des Paulus. Totales Kontrastprogramm zu unseren Bedürfnissen. Dann muss keiner dem anderen mehr zeigen, wo die Latte ist. Dann gehört jegliches Macho-Gehabe der Vergangenheit an. Und auch jede subtile Manipulation. Dann sind wir satt durch die Gegenwart Gottes und können einander dienen. Wisst ihr, was das bedeutet? Eine Ehe voller Schönheit, die durch Gott selbst geadelt und gesegnet ist. Und auch in der Gemeinde können wir dann in einer Weise einander begegnen, mit unseren Gaben einander unterstützen, einander ergänzen. Wir müssen dann nicht mehr darum kämpfen, das letzte Wort haben zu müssen. Wir fragen uns dann nicht mehr, wie wir uns aus einem Mitarbeitertreffen vorzeitig abseilen können, um hinterher nicht mehr mit aufräumen zu müssen. Und dann haben die Leute, die den Putzdienst einteilen müssen, kein Problem, die Liste zu füllen. Als junger Pastor war ich beauftragt, mit meinen Freunden zusammen für die Stadt Berlin, für die jungen Christen in Berlin, aus den verschiedenen Gemeinden Seminare zu veranstalten, Osterseminare, Sommercamps, meistens mit Jugend, mit einer Mission zusammen. Und weil unser Gemeindehaus so zentral in der Stadt lokalisiert ist, waren wir immer Veranstaltungsort und damit war ich Gastgeber. Damals war die Gemeinde noch nicht so aufgestellt, wie sie heute ist. Ich hatte damals noch keine Teams und das bedeutete faktisch für mich, dass ich Mädchen für alles war. Dann saßen da 150, 200 junge Leute im Saal. Wir hatten mehrere Gastreferenten, Lobpreisteams, da ging so richtig die Post ab. Und ich war die gute Fee im Hintergrund. Ich habe vorher schon die Getränke und Snacks besorgt und in den Pausen Kaffee angeboten und zwischendurch abgewaschen, die Toiletten in Ordnung gebracht und mir floss der Schweiß. Und manchmal dachte ich, na schön, ich würde auch gerne im Veranstaltungssaal sitzen und da vorne Vorträge halten und mich begeistern und begeistern lassen. Und dann am Ende einer dieser Konferenzen stehe ich an der Gemeindetür und eine mir unbekannte junge Frau kommt auf mich zu und bedankt sich herzlich für das Wochenende und meint so zu mir, vielen Dank, ich sehe wirklich, dass du das Herz eines Dieners hast. Wisst ihr, dass das hätte eigentlich ein Ritterschlag sein können? Das wäre das Schönste gewesen, was ich hätte hören können. Du hast das Herz eines Dieners. Du bist angekommen bei deinem Gott, lebst in seiner Identität als sein Sohn. Und aus dieser Würde heraus bist du ein Diener für alle und bist du ein Segen für alle. Es hätte ein Ritterschlag sein können. Aber was war in meinem Herzen? Na schön, hast du das auch entdeckt, dass ich ein Diener bin? Weißt du, was mir das gekostet hat? Und ich habe so innerlich argumentiert, noch nicht angekommen bei meinem Vater. Noch nicht wirklich verstanden, wie großartig das ist, was er in meinem Leben getan hat. Und was es für ein Privileg es ist, seiner Gemeinde zu dienen. Das heißt doch, ihm zu dienen. Ich habe mich geschämt im Nachhinein, dass dieser Ritterschlag damals nicht möglich wurde. Ich bin sein Sohn, das musste ich noch lernen. Und je mehr ich es lerne, umso einfacher ist es, mein Bestes für meinen Gott zu geben. Adel verpflichtet. Amen.